Die Hörmanns können so viel Energie verbrauchen, wie sie möchten. Und das ohne Angst vor hohen Rechnungen.
Wir sind ja glückliche Mieter und wir brauchen uns überhaupt keine Sorgen machen um die Energiepreise, die steigen. Denn wir sind hier völlig autark und die Stromkosten, die bleiben, egal wie sich die Energiepreise verändern.
Hier im und am frisch sanierten Plattenbau-Block von Aschersleben ist es völlig wurscht, ob und wann die Sonne kommt. Hauptsache, es wird wenigstens hell. Den Rest besorgen die Solarpanels auf dem Dach und an der Fassade mit ihrem vergleichsweise hohen Wirkungsgrad, sagen zumindest all die Menschen, die hinter diesem Modellprojekt für künftiges Wohnen stecken.
Über die Sonne kommt der Strom hier an, wird erstmal direkt in den Haushaltsverbrauch, Wärmeverbrauch reingespeist. Was übrig bleibt, geht in die Akkus. Im Winter müssen wir Strom dazu kaufen. Aber insgesamt übers Jahr produzieren wir mehr Strom, als wir tatsächlich hier in dem Haus verbrauchen. Also wir speisen sehr viel ein.
Hi und herzlich willkommen zur 10. Folge von Energielotse. Vielleicht erinnerst du dich, in unserer allerersten Folge haben wir das Thema Gebäude schon einmal kurz angeschnitten. Denn wenn es um die Energiewende geht, spielen Gebäude und damit auch unser Zuhause eine Hauptrolle, weil sie über das größte Einsparpotenzial verfügen. Rund 35% der gesamten Energie wird dafür genutzt, dass wir es in den eigenen vier Wänden angenehm temperiert haben, dass wir nicht kalt duschen müssen und so weiter und so weiter. Das bedeutet aber auch, wo viel verbraucht wird, kann auch viel eingespart werden. Unter dem Titel Zahlen, Daten, Fakten zum Klimaschutz im Gebäudebestand hat die Deutsche Energieagentur im November 2023 ihren neuesten Gebäudereport veröffentlicht. Der Report zeigt einige erfreuliche Entwicklungen hin zu mehr Nachhaltigkeit auf. Zum Beispiel den Vormarsch von Wärmepumpen in neu gebauten Wohngebäuden. Trotzdem ist der Gebäudebereich immer noch der Sektor mit den meisten CO2-Emissionen in Deutschland. Rund 40% der deutschen Emissionen fallen hier an. Es gibt also noch viel zu tun. Und angesichts des fortschreitenden Klimawandels ist es in Deutschland mittlerweile gesellschaftlicher Konsens, dass eine Transformation des Gebäudesektors dringend notwendig ist. Wusstest du? Die Treibhausgasemissionen der deutschen Wohngebäude sind für etwa 40% der Emissionen in Deutschland verantwortlich. Ohne diese drastisch zu reduzieren, kann das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 nicht erreicht werden. Wichtige Bausteine für eine Transformation des Gebäudebereichs und ein Gelingen der Energie- und Wärmewende sind die Steigerung der Energieeffizienz, energetische Sanierungen, der Einsatz erneuerbarer Energien und die Dekarbonisierung von Heizsystemen.
Gerade was so das Thema Verbrauch angeht, Strom, Wasser und diese ganzen Sachen oder auch energetische Sanierungen und Maßnahmen zu Hause, achten Sie da auf Sachen? Machen Sie da für sich selbst auch irgendwelche, ergreifen Sie da Maßnahmen?
Nee, ist bei mir schwierig, weil ich selbst Mieterin bin, aber ich bekomme es mit. Wobei ich sagen muss, also ich bin aus Bayern. Und ich weiß, dass wir in Bayern ja da sehr konservativ sind. Also es wird ja viel gestoppt und am besten alles zurückfahren und so. Deswegen bei mir ganz schwierig. Also ich glaube, so in Hamburg oder so ist das schon anders. Bei uns ist das noch sehr konservativ. Also es ist ja wirklich so, ja. Am besten Windräder zurückbauen und Kohlekraftwerke wieder anschmeißen und so.
Also ich achte sehr darauf, dass ich Wasser spare. Auf Energie sowieso. Aber wenn man weniger heizt zu Hause, dann hat man ein Schimmelproblem. Es zieht ja alles so nach sich, ja. So, man kann es ja nicht so einseitig immer nur gucken, ja, weniger heizen, ja gut, dann hast du schimmelige Wände, was machst du dann?
Also wir haben ein Haus gekauft vor 5 Jahren, da haben wir neu gedämmt und solche Maßnahmen, alles das, was zu dem Zeitpunkt möglich war, auch schon durchgeführt. Es sind so ein paar Sachen, die noch nicht erfolgt sind. Wir haben noch wieder eine Gasheizung eingebaut, weil Fernwärme nicht vorhanden ist. So, und dann steht man da halt da, ne? Also dann muss man halt wieder einen fossilen Energieträger verwenden, weil nichts anderes möglich ist.
Ehrlich gesagt nicht, nein. Ich glaube, dass das nicht so eine große Stellschraube ist tatsächlich. Also ich glaube nicht, dass ich viel Energie zu Hause überdurchschnittlich viel verbrauche, aber in dem Rahmen achte ich jetzt auch nicht großartig drauf.
Ehrlich gesagt, nein.
Aber ich denke schon, dass gerade Leute ab 20, ich werde jetzt 30, sich viel damit beschäftigen und auch ein Bewusstsein dafür immer mehr kriegen.
Zahlen, 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 Zahlen,
An dieser Stelle mal wieder ein kurzer Exkurs in die Welt der Zahlen. Wie schön. Wie viele Wohnungen gibt es in Deutschland? Und welches Alter hat der Gebäudebestand? Laut des Statistischen Bundesamtes lag der Wohngebäudebestand in Deutschland im Jahr 2022 bei etwa 19,5 Millionen Gebäuden. Bei rund 13 Millionen der Gebäude handelt es sich um Einfamilienhäuser. Weitere 3,2 Millionen Gebäude sind Zweifamilienhäuser und 3,3 Millionen Gebäude Mehrfamilienhäuser. Insgesamt umfasst der Bestand dabei etwa 43,4 Millionen Wohneinheiten. Davon entfallen rund 13 Millionen Wohneinheiten auf Einfamilienhäuser, 6,4 Millionen auf Zweifamilienhäuser und 22,6 Millionen auf Mehrfamilienhäuser. Hinzu kommen 1,4 Millionen Wohneinheiten in Nichtwohngebäuden, also in Gebäuden, die gemessen an der Gesamtnutzfläche zwar als Nichtwohngebäude zählen, dennoch aber einzelne Wohneinheiten beherbergen können. Im Zusammenhang mit der Energiewende besonders problematisch das hohe Alter deutscher Gebäude. Rund ein Viertel, also 24%, ist vor dem Baujahr 1946 errichtet worden. Weitere 36% vor 1978. Damit sind insgesamt etwa 60% aller Wohngebäude vor Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung von 1977 errichtet worden. Gleichzeitig sind seit Einführung der Energieeinsparverordnung im Jahr 2014 nur rund 1 Million Wohngebäude gebaut worden. Also etwa 5% des Gebäudebestands. Nach Schätzung des Fraunhofer Instituts für Bauphysik sind derzeit etwa 24 Millionen Wohngebäude in Deutschland sanierungsbedürftig. Aber wie wird in deutschen Gebäuden eigentlich geheizt? Im Gesamtbestand aus Wohn- und Nichtwohngebäuden in Deutschland wird die Wärmeerzeugung weiterhin von fossilen Energieträgern dominiert. Ihr Anteil lag 2022 bei rund 78%. Mit 19,5 Millionen von insgesamt etwa 24,9 Millionen Einheiten. Im Detail bedeutet das rund 14,3 Millionen Gasheizung, 5,1 Millionen Ölheizung und 84.000 Kohleheizung. Und wie sieht es mit den erneuerbaren Energien aus? Ihr Anteil fällt demgegenüber deutlich geringer aus. So kommen Wärmepumpen im Jahr 2022 nur auf einen Anteil von 7,3% am Gesamtbestand der Wärmeerzeuger. Verteilt auf 1,5 Millionen Heizwärmepumpen sowie 358.000 Warmwasserwärmepumpen. Rechnet man die Wärmeerzeuger, Solarthermie und Biomasse mit insgesamt rund 3,6 Millionen Anlagen hinzu, ergibt sich ein Anteil erneuerbarer Energieträger an der Wärmeerzeugung von rund 22%. Schaut man sich also das Alter der Gebäude an und wie diese geheizt werden, dann ist hier auf jeden Fall noch viel, viel Spielraum bei der Optimierung. Jetzt weißt du, dass das Einsparpotenzial im Gebäudesektor sehr hoch ist. Außerdem gibt es auch hier eine Menge Förderung durch Bund und Länder. Aber was bedeutet jetzt in diesem Zusammenhang eigentlich energieautarkes Gebäude oder Quartier? Naja, also autark bedeutet erst einmal, völlig unabhängig von anderen zu sein. Das ist, glaube ich, jedem klar. Aber sind energieautarke Gebäude ökologisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich überhaupt sinnvoll? Hierzu muss man kurz den Unterschied zwischen bilanzieller oder kompletter Autarkie erklären. Los geht's! Bilanzielle Autarkie bedeutet, dass ein Gebäude zwar an das öffentliche Stromnetz angeschlossen ist, aber über das Jahr hinweg genauso viel Energie selbst produziert, wie es aus dem Netz bezieht. Wenn der eigene Strom oder die Energiespeicher nicht ausreichen, kann Strom aus dem Netz genutzt werden. Umgekehrt wird überschüssiger Strom ins Netz eingespeist und das Ziel ist, über das ganze Jahr betrachtet mindestens genauso viel Energie ins Netz einzuspeisen, wie man daraus entnimmt. Der Begriff komplette Autarkie bedeutet, dass kein Netzanschluss besteht. Bei einer solchen Lösung wird die benötigte Energie ausschließlich selbst produziert und gespeichert. Das energieautarke Haus. Ist das sinnvoll für mich? Photovoltaik und Wasserstoff. Das autarke Gebäude benötigt in erster Linie einen Stromproduzenten. Dies ist in der Regel eine große Photovoltaikanlage, die mit Speichern ergänzt wird. Überschüssiger Solarstrom wird kurzfristig in Batterien gespeichert. Für die langfristige Speicherung wird der Überschuss in Wasserstoff umgewandelt. Dieser wird in zwei Tanks vor Ort gelagert und lässt sich im Winter bei Bedarf in Brennstoffzellen in thermische und elektrische Energie umwandeln. Weitere wichtige Aspekte, die zur Energieeffizienz des Mehrfamilienhauses beitragen, sind die hochwertige Dämmung der Gebäudehülle, der Einsatz energieeffizienter Geräte sowie eine Anzeige in jeder Wohnung, die den Nutzenden ihren Verbrauch anzeigt. Dadurch wissen die Bewohnerinnen und Bewohner jederzeit, wie viel von ihrem fixen Energiebudget sie schon verbraucht haben. Ein starker Anreiz für ein sparsames Verhalten. Apropos sparsames Verhalten. Wie sinnvoll ist denn das Konzept eines vollkommen autarken Gebäudes eigentlich? Nun, aus wirtschaftlicher Sicht wäre eine Teilautarkie lohnender. Mit der Photovoltaikanlage und den kurzfristigen Batteriespeichern kann man die Energieversorgung zu 90% sicherstellen. Der Wasserstoff und die Brennstoffzellen übernehmen die Spitzenlastdeckung. Die fehlenden 10% aus dem Netz einzukaufen, ist jedoch günstiger als die hohen Investitionen in eine eigene Spitzenlastabdeckung. Wasserstoffanlagen sind aktuell immer noch nicht weit verbreitet und aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten immer noch zu teuer. Vorteile und Nachteile autarker Gebäude. Energieautarkie für Gebäude kann aus technischer Sicht grundsätzlich gut realisiert werden. Durch eine hochwertige Dämmung und Sonneneinstrahlung über die Fenster lässt sich die Wärmenachfrage reduzieren. Den restlichen Bedarf decken beispielsweise eine Wärmepumpe oder Photovoltaik ab. Eine Herausforderung ist und bleibt die saisonale Speicherung. Konkret muss jeweils eine Lösung gefunden werden, wie solarer, überschüssiger Strom gespeichert und für den Winter nutzbar gemacht werden kann. Eine häufig gewählte Variante dafür ist die Umwandlung von Solarstrom in Wasserstoff oder künstliches Methan, Power to Gas. Unser Fazit: Autarke Gebäude sind nicht überall sinnvoll. Eine komplette Energieautarkie auf Gebäudeebene dürfte auch in Zukunft eher teuer sein und sich kaum zu einem Massenphänomen entwickeln. Für Menschen, denen es aus ideologischen Gründen wichtig ist, und für bestimmte Gebäude im ländlichen Raum dürfte Energieautarkie aber auch in Zukunft eine wirklich spannende Alternative zur klassischen Energieversorgung darstellen. Und darauf lohnt es sich, an dieser Stelle nochmal ein bisschen genauer einzugehen. Energieautarke Gebäude und ihre Bedeutung für die Energiewende. Ab 2021 müssen nach der Gebäuderichtlinie der EU Neubauten als Nahe-Null-Energiehäuser gebaut werden. Bis 2050 sollen in Deutschland nahezu alle Gebäude klimaneutral sein. Das sind ehrgeizige Ziele, die aber nur zu erreichen sind, wenn möglichst viele Häuser Solarwärme und Solarstrom für ihren gesamten Energiebedarf produzieren sowie speichern. Im Gegensatz zu Null-Energiehäusern stellen Plus-Energiehäuser zusätzlich noch Strom für Elektromobilität bereit. Somit kann dein Haus so viel Energie produzieren, dass es auch noch zum Aufladen des Elektroautos reicht. Plus-Energiehäuser gibt es übrigens schon in ganz Deutschland. Etwa 150 bis 200 Häuser, die mehr Energie erzeugen, als sie verbrauchen. Und einige Haushersteller bieten heute schon energieautarke Häuser in ihren Prospekten an. Das sind Leuchtturmprojekte, die sind zwar noch kein Massenphänomen, gehen aber bereits in Serienproduktion. Stärkeres Umweltbewusstsein, höhere Nachfrage und laufend fortschreitende technische Entwicklung sorgen dafür, dass vermehrt energieautarke Häuser gebaut werden. Okay, was gibt's denn noch zu wissen über die energieautarken Häuser? Hier die wichtigsten Infos auf einen Blick. Erstens, ein energieautarkes Haus braucht das richtige Grundstück. Wer die Sonne maximal nutzen möchte, muss ein verschattungsfreies Grundstück suchen, auf dem das Haus nach Süden ausgerichtet werden kann. Moment, wieder ein neues Wort. Verschattungsfrei? Was bedeutet das eigentlich? Also, ich erkläre es mal. Wenn ein Grundstück als verschattungsfrei beschrieben wird, bekommt es den ganzen Tag über Sonne ab. und liegt nicht im Schatten von umliegenden Gebäuden, Bäumen oder anderen Objekten, die den direkten Lichteinfall von der Sonne behindern. Auch die in Bebauungsplänen meist vorgeschriebene Dachneigung sollte für ein energieautarkes Haus idealerweise 45 Grad betragen. Das südliche Dach wird dann komplett mit Photovoltaikmodulen bestückt. Beim Bau eines Nullenergiehauses sollte ein Energieexperte im Vorfeld der Planung eine Machbarkeitsstudie durchführen. Eine Amortisierungsrechnung hilft dir zusätzlich dabei, die Finanzierbarkeit eines solchen Bauvorhabens zu überprüfen. Sollte dein Grundstück nicht über die nötigen Voraussetzungen verfügen, gibt es eine gute Nachricht, denn es lässt sich eine zumindest teilweise Autarkie erreichen. Auch mit dieser teilweisen Autarkie lässt sich sehr, sehr viel Energie sparen, die Umwelt schonen und mit gutem Beispiel in die Energiewende voranschreiten. Der normale Stromverbrauch einer vierköpfigen Familie beträgt etwa 4000 Kilowattstunden pro Jahr. Zu viel für die hauseigene Stromerzeugung, die etwa 2000 Kilowattstunden liefern kann. Es bedarf also eines ausgeklügelten energetischen Konzeptes, um diesen Stromverbrauch zu senken. Wer energieautark leben möchte, erreicht dies am besten mit energiesparenden Haushaltsgeräten der neuesten Generation. Zusätzlich können Waschmaschine und Geschirrspüler zum Stromsparen an das über Solarwärme erzeugte Warmwasser angeschlossen werden. Ein intelligentes Energiemanagement steuert die Elektrogeräte und reduziert so den Stromverbrauch auf ein Minimum. So bleiben die Bewohner eines energieautarken Hauses bei gemäßigtem Stromverbrauch vollkommen unabhängig vom Stromversorger. Aber wie lässt sich diese gewonnene Energie auch speichern? Leistungsfähige Solarspeicher nehmen die tagsüber gewonnene Energie auf, um sie in den Abendstunden bei höherem Bedarf wieder abzugeben. Spezielle Bleigel- oder Lithiumbatterien können den Solarstrom verlustarm eine lange Zeit speichern und für den Bedarf bereitstellen. Die Herausforderung der Zukunft wird aber sein, Strom über die Kapazität der Solarspeicher hinaus, etwa im Sommer, langfristig speichern und beim Bedarf in den sonnenarmen Wintermonaten wieder abrufen zu können. Firmen bieten heute beispielsweise schon Verfahren und Produkte an, um überschüssige Energie in Wasserstoff umzuwandeln. Der Wasserstoff wird dann in speziellen Speichern zwischengelagert. Bei Bedarf kann daraus mittels Brennstoffzellen wieder Strom produziert werden. An leistungsfähigen Speichermöglichkeiten und Energieaufbereitungssystemen wird kontinuierlich weiterentwickelt und geforscht. Die Zukunft wird hier also noch deutliche Verbesserungen bringen. Drittens, Heizen im energieautarken Haus. Beim energieautarken Haus ist im Kern des Hauses ein sehr, sehr großer, gut gedämmter Wärmespeicher installiert, der mittels Solarkollektoren die gewonnene Wärme möglichst über Wochen und Monate speichern kann. Diese Wärme steht dann für die Warmwasserversorgung und zum Heizen bereit. Den Wärmeverlust gibt der Speicher an die umgebenden Wohnräume ab. Aber reicht das auch für kalte, lange Wintertage und wenn viele, viele Wochen Schnee auf dem Solardach liegt? Nein, es reicht leider nicht immer. Aber in kälteren, sonnenarmen Perioden springt ein Stückholz- oder Pelletofen ein, der dann die Eigenversorgung CO2-neutral sicherstellt. Viertens, mit die wichtigste Frage, was kostet ein energieautarkes Haus? Energieautarke Häuser kosten mehr als nach Energieeinsparverordnung geplante und gebaute Niedrigenergiehäuser. Schlüsselfertige Varianten sind bei einer Wohnfläche von ca. 130 bis 150 Quadratmetern ab etwa 400.000 Euro zu kaufen. Durch Eigenleistung im Innenausbau können die Kosten aber gesenkt werden. Die Kosten des ausgefeilten Energiekonzeptes belaufen sich hierbei auf knapp 100.000 Euro und haben sich in weniger als 20 Jahren amortisiert. Bedenke aber bei der Planung und der Finanzierung immer die deutlichen Einsparungen bei den Energiekosten. So wird auch ein sehr kostenintensiv wirkendes Bauvorhaben auf längere Sicht erschwinglich. Wichtig hierbei: Schöpfe die kompletten Fördermöglichkeiten aus, um die Kosten zu senken. Ein professioneller Energieberater kann dich hierzu kompetent und umfassend beraten. Fünftens. Klappt Energieautarkie auch bei Altbauten? Auch ältere, bereits bestehende Gebäude können nahezu selbstversorgend werden. Es ist technisch heute schon auf alle Fälle machbar. Nach günstigeren Alternativen und einer besseren Effizienz wird laufend geforscht. Der Bundesverband Altbauerneuerung schreibt beispielsweise regelmäßig hochdotierte Wettbewerbe aus, um die Entwicklung in der Sanierungstechnik voranzutreiben. Gerade im Gebäudebestand wird sich aber nicht jedes Haus aufgrund von Grundstück, Ausrichtung und Beschaffenheit eignen, um zu einem energieautarken Gebäude saniert zu werden. In vielen Fällen wird nur die Erreichung von Teilautarkie möglich sein. Fassen wir zum Ende mal kurz zusammen. Rund 70%, also ganz schön viel, der Gebäude in Deutschland sind älter als 30 Jahre. Viele entsprechen energetisch nicht einmal den Anforderungen der ersten Wärmeschutzverordnung aus dem Jahr 1976. Wie beim Neubau gilt auch beim Altbau, den Weg zu mehr Energieautarkie müssen wir konsequent beschreiten. Das geht nur über die optimale Kombination von gedämmter Gebäudehülle sowie modernster Anlagetechnik im Zusammenspiel mit der Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energien. So, das war's für heute. Aber wenn ihr noch mehr zum Thema Energie und Gebäude wissen wollt, schaut gerne in die Shownotes oder auf energielotse-podcast.de vorbei. Da findet ihr ganz viel Zusatzcontent zu dieser Folge. Vielen Dank dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.